Hab Dank, Herr, dass du uns zu dir gerufen hast und dass wir in deiner Nachfolge stehen dürfen. Zeig uns, Herr, wie eine Nachfolge aussieht, die dir gefällt. Und lass uns, Herr, dort unsere Wege korrigieren, wo sie abwegig sind. Danke, Herr, für jeden, der hierher gekommen ist und von dir hören will. Und ich bitte dich, Herr, hilf uns allen, von dir zu hören. Hilf mir, Herr, nicht zu vergessen, dass dein Wort ein zweischneidiges Schwert ist, in beide Richtungen schneidet und dass es für mich genauso gilt wie für andere. Schenke jetzt viel Gnade zum Besinnen auf dein Wort und auf dich. Lass unser Denken vor dir wohlgefällig sein und dann auch unser Reden. Amen.
Amen.
Das steht im Psalm 19, Vers 14. Lass die Rede meines Mundes, die Gedanken meines Herzens, solche sein, die vor dir wohlgefällig sind. Wir sprechen vom Denken. Wir sind beim vierten Kennzeichen, für die, die nicht die ganze Zeit da waren. Wir sind beim vierten Kennzeichen gesunden geistlichen Lebens oder geistlicher Gesundheit. Das Denken des Christen muss geistlich sein, es muss richtige Inhalte haben, vor allem muss Jesus Christus im Mittelpunkt des Denkens sein, Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Es ist noch ein viertes zu erwähnen in Bezug auf das Denken muss erneuert werden. Hierzu dürfen wir uns an Römer 12 wenden oder dorthin gehen, aufschlagen. Römer 12, die ersten drei Verse, dort wird von so einer Erneuerung gesprochen. Ich habe in diesen Tagen gesagt, dass es manchmal die Aufgabe des Verkündigers ist, einige Lücken, die notwendigerweise entstehen bei einer Übersetzung. Haben Sie auch Übersetzungsarbeit gemacht? Nicht, nein. Aber manche Missionare müssen Übersetzungsarbeiten machen und dann stellen sie fest, dass es zwangsweise Lücken geben muss. Man kann nicht die ganze Fülle eines biblischen Wortes in eine gewisse Sprache umsetzen. Und die Verkündigung muss dann ergänzen. Manchmal ist hier und da auch ungenügend, das heißt auch falsch übersetzt worden. Und es muss uns nicht Wunder nehmen, wenn dann in der Verkündigung auch darauf hingewiesen wird. Wissen, dass jeder Übersetzer ein Mensch ist. Und jeder Mensch von uns macht Fehler. Und die unterlaufen auch dem besten Könner. Und dazu sind wir als Gemeinschaft da, um einander zu helfen. Ein Beispiel haben wir in Römer 12, wo in der deutschen Übersetzung immer noch, bei einigen Übersetzungen wenigstens, das alte, vom alten Deutschen her, die alte Vorsilbe B beibehalten wird beim Begriff rufen. Oder das Wort ermahnen beibehalten wird für das biblische Wort aufrufen. In Römer 12 haben wir das Wort aufrufen im Grundtext, das auch mit trösten übersetzt werden kann, aber hier nicht so gebraucht wird wie in 1. Thessalonicher 4, wo es heißt, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Dasselbe Wort, das dort mit trösten übersetzt wird, steht hier in Römer 12, Vers 1. Aber er will nicht sagen, ich tröste euch, Brüder, sondern er will etwas von ihnen. Jetzt ist dieses Rufen, dieses Aufrufen, dieses Zurufen eine Bitte. Es ist eigentlich nicht ein Ermahnen, wie wir das im Deutschen verstehen. Auch das deutsche Wort Ermahnen hat heute einen anderen Klang, als es vielleicht einmal hatte. Das kann ich nicht beurteilen, ich war damals nicht da. Ich weiß nicht, wie das einmal in Luthers Zeit geklungen haben mag. Aber heute hat bei uns Ermahnung eine negative Füllung. Wir denken da an Erinnerung, nachdem wir nicht nachgekommen waren. Dann erfolgt eine Mahnung oder ein Ermahnen. Wer sehr stark zu Hause ist in der Heiligen Schrift, und das sind sehr viele Christen, bei denen macht das heute fast nichts mehr aus. Wenn sie zur Bibel kommen, dann denken sie schnell um vom Alltag, und dann verstehen sie Ermahnung schon etwas anders, mehr biblisch. Dennoch ist es eine Hilfe, wenn wir hier doch etwas deutlicher Deutsch übersetzen. Und besser lautet es dem Grundtext entsprechend, wenn wir zu ungefähr so sagen: Ich rufe euch also auf, Brüder. So würden wir das heute wohl schreiben. Ich rufe euch auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzubringen. Und dann heißt es wie. Aber das ist der Aufruf, das ist die Bitte. Aufruf ist etwas stärker vielleicht als Bitten, denn es geht hier tatsächlich um etwas sehr Wichtiges. Das heißt, es ist wichtig im Lichte dessen, was Jesus für uns getan hat. Daran appelliert Paulus oder darauf beruft er sich. Weil Jesus uns Erbarmung erwiesen hat, Barmherzigkeit erwiesen hat auf Golgatha und wie in den Kapiteln 1 bis 11, beziehungsweise noch spezieller 3, Vers 20 bis 11 Schluss, da hat Paulus über das große Heil geschrieben, das uns geschenkt worden ist, geschenkweise nach Kapitel 3, durch Jesus Christus. Das sind die großen Erbarmungen, und Kraft dieser Erbarmungen ruft er auf, den Leib darzubringen. Darüber habe ich einmal sehr ausführlich gesprochen, an einem Seminar hier in Schenkenzell, in diesem Raum. Das will ich jetzt nicht weitermachen. Ich will jetzt auf Vers 2 besonders zu sprechen kommen, aber Vers 2 folgt auf Vers 1. Und der Leib muss dargebracht werden, wenn Vers 2 greifen soll. Die Leiber sollen dargebracht werden als ein lebendes, heiliges und Gott angenehmes Opfer. Und das soll der sinnvolle oder logische, der sinnvolle Dienst sein. Ein Dienst für Gott natürlich. Und, Vers 2, seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst. Der Zeit dieser Welt. Zeit hier als gefüllte Zeit, von Menschen gefüllte Zeit. Die Menschen tun etwas mit ihrer Zeit. Sie sündigen. Nach 1. Johannes 3, sie leben kontinuierlich in der Sünde. Und nach dieser Weise, nach dieser Weltlichkeit, nach der Weise des Lebens dieser Welt, soll der Christ sich nicht richten. Hier wird klipp und klar gesagt, dass ein Christ anders lebt als ein Nicht-Christ. Er muss nicht Sandalen tragen wie Jesus. Er muss nicht einen langen Rock tragen, wie Jesus es vielleicht getan hat. Er muss nicht so aussehen, aber er muss so leben im Charakter wie Jesus. Es geht um den Charakter, nicht um das Anziehen. Nicht um den Wohnraum, man muss nicht in Palästina leben, nicht so. Dennoch soll man wie Jesus sein. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer bekennt, ihn zu lieben, und so weiter, der ist verpflichtet, so zu wandeln, wie er wandelte, dem Charakter nach. Und wir haben diesen Tagen gelernt, woraus er besteht, aus zwei Polen, Heiligkeit und Liebe, zusammengefasst. Ein Christ soll wie Jesus heilig sein, ein Christ soll wie Jesus liebend sein. Nicht wie die Welt an dieser Stelle sich benimmt, unliebend, unheilig. Und seid nicht der Zeit dieser Welt oder das Leben in der Zeit dieser Welt oder dem Leben in der Zeit dieser Welt angepasst, sondern, jetzt kommt die Alternative, Was ist das Gegenstück für Paulus von Weltlichkeit oder Weltanpassung? Werdet umgeformt. Nicht seid plötzlich. Gott gibt uns Spielraum. Er gibt uns Raum zum Wachsen. Wir müssen nicht über Nacht vollkommen werden. Im Grundtext heißt es, werdet. Er gibt uns Zeit. Seid dabei, umgeformt zu werden. Die Umformung soll als Vorgang vorhanden sein. Es soll kein Stillstand sein. Es soll eine Transformierung stattfinden. Die Holländer, die entzünden einen gewissen Humor an dieser Stelle. Sie sagen zueinander, die Bibel sagt, man müsse reformiert sein. Denn in der holländischen Bibel steht hier reformiert. Ja? Das heißt, man müsse also zur reformierten Kirche gehören. Ja? Nein, das ist natürlich nicht, was Paulus sagt. Aber man soll dennoch im Geiste, im Leben reformiert werden. Das heißt transformiert, umgeformt zu Deutsch. Man soll umgeformt werden. Wie geschieht Umformung des Charakters, des Lebens? Wie geschieht das? Er sagt es gleich. Anstatt von Weltlichkeit soll eine Umformung geschehen, ständige Umformung, durch Erneuerung, und zwar des Denkens. Hier kommt das berühmte Wort wieder für Verstand, Vernunft, Denken, Denksinn und so weiter. Das Denken muss erneuert werden, denn aus dem Denken folgt das Tun. Aus dem Denken folgt das Fühlen, das Empfinden. So wie sie denken, so empfinden sie. Und sie denken, wie sie schauen und hören. Man muss aufpassen, was man sieht und was man hört. Das beeinflusst das Denken. Deshalb nicht schauen auf die Welt und ihre Weise, schauen auf Jesus und seine Weise. Hören nicht auf die Welt und ihre Ratschläge. Psalm 1. Nicht wandeln nach dem Rat der Gottlosen. Nicht schauen auf ihren Weg, auch nicht dahin gehen und treten dort, wo sie treten. Nicht, schon gar nicht, sich setzen zu den Spöttern und mitsprechen, sondern hören auf Jesus, schauen und hören auf Jesus. Erneuerung des Denksinnes. Warum das? Ja, weil ich anders leben will. Aber wie lebe ich anders? Nach dem Willen Gottes? Nicht nach dem Willen der Welt, nicht nach dem Vorbild der Welt, sondern nach dem Willen Gottes. Aber wenn ich nach dem Willen Gottes handeln will, dann muss ich erst wissen, was der Wille Gottes ist. Aber wie kann ich wissen, was der Wille Gottes ist, wenn ich nicht fähig bin, das zu verstehen? Und wie kann ich verstehen, wenn ich nicht wegschaue von der Welt? Und wenn mein Denken nicht erneuert wird? Ich muss also erneuert werden im Denken, dann kann ich prüfen und dann kann ich verstehen, was der Wille Gottes ist, damit ich ihn tue und nicht so lebe, wie die Welt lebt. Euer Denksinn werde erneuert und so wird man umgeformt. Erneuerung eures Denksinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei. In diesen Tagen kam mein Bruder zu mir und teilte mir mit, es gäbe die Auffassung, dass dieser Wille Gottes nun ein dreifältiger sei. Nein, nicht der Wille Gottes, sondern es gäbe dreierlei Art von Willen Gottes. Es gäbe einen guten Willen Gottes und es gäbe einen wohlgefälligen Willen Gottes und dann gäbe es noch einen vollkommenen Willen Gottes. So liest man die Bibel natürlich nicht. Der eine Wille Gottes hat drei Eigenschaften. Nicht stellen diese drei Eigenschaften entsprechend drei Willen Gottes vor, da. Es gibt nur einen Willen Gottes für alle seine Kinder und dieser ist immer gut und der ist immer ihm wohlgefällig und der ist vollkommen, führt zur Vollkommenheit, zur Reife. Ja. Es ist ein guter, wohlgefälliger, das heißt angenehmer, er ist Gott angenehm, sein Wille ist ihm angenehm. Ja, Sie sagen vielleicht, natürlich ist sein Wille ihm angenehm, mein Wille ist mir auch angenehm. Nicht so einfach, nicht so schnell. Sein Wille ist für mich, nicht für ihn. Der Wille Gottes, um den es hier handelt, ist sein Wille für mich. Und wenn ich nach seinem Willen handle, dann bin ich ihm angenehm. Sein Wille für mich macht mich ihm angenehm. Deshalb ist sein Wille ihm angenehm. Deshalb gefällt er ihm. Sein Wille macht mich zu einem ihm Wohlgefälligen. Man vergleiche hier als Parallelstelle, für die, die Notizen nehmen, Hebräer 13, Vers 21. Wo Jesus selbst in uns wirkt oder Gott in uns wirkt, das ihm Wohlgefällige. Dieser Wille ist vollkommen. Und dann geht's weiter. Hier hat Paulus die Notwendigkeit der Erneuerung hingestellt, aber uns nicht gesagt, wie das geschieht. Das muss man nun aus der Heiligen Schrift erfahren. Es gibt noch eine Stelle, die davon spricht. Das sind nur die ersten zwei. Ich wollte die ersten drei Verse lesen. Ja, lesen wir weiter. Entschuldigung. Denn ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, auch Paulus lebt nur von der Gnade, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt. Hier ist das Denken angesprochen, wovon er eben sprach. Ja? Das Denken muss erneuert werden. Hier, Entschuldigung, ich hatte gesagt, er sagt nicht, wie das geschieht, aber hier führt er uns doch hinein, merke ich, in eine andere Art von Denken. Ich sage einem jeden von unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zuteilte. Ich glaube, darüber sprachen wir schon in diesen Tagen, als wir vom Glauben sprachen. Aber es beginnt beim Denken. Und dieses Denken orientiert sich nach dem Wort Gottes und nach den Gaben Gottes, die mir gegeben sind. Dementsprechend denke ich von mir selbst, über mich selbst und auch über Gott. Und dann kann das Denken erneuert werden. Die nächste Stelle ist Epheser 4. Epheser 4, Verse 17 bis 24. Hier spricht Paulus das Denken wieder an, das zur Heiligung führt. Dieses sage ich also und bezeuge in dem Herrn, im Grundtext ernste Sprache. Es ist eine ernste Angelegenheit, genau wie in Römer 12. Ihr habt nicht mehr so zu wandeln, wie es die anderen tun, die zu den Völkern gehören. Genauso wie in Römer 12, ja? Nicht wie die Welt, nicht wie die anderen, die noch nicht dabei sind. Nicht wie die anderen, die zu den Völkern gehören, noch tun. Wie tun die das? Und wie soll ich es nicht tun? In der Lehre ihres Denkens. Darüber habe ich einmal vor Studenten gesprochen. Schwierig für Studenten zu sagen, ihr Denken ist leer, ja? Wenn sie nicht gläubig sind. Ja? Es waren allerdings meistens Gläubige, aber für sie war es auch schwer zu denken, dass ihre Kommilitonen mit klugen Köpfen leere Köpfe hatten. Was sagt Paulus? Ich zitiere. Das ist schon schlimm genug. Ja? In der Lehre ihres Denksinnes. Warum?
Bitte? Das ist ja leer als leer gedacht, dann mit L-E-L-H. L-E-H.
Leer oder leer?
Ja, ja. Eins führt zum anderen. Ja. Die Lehre bestimmt die Lehre. Und die Lehre bestimmt die Lehre. Ja. Das, was ich für richtig oder wert halte, bestimmt den Inhalt meines Denkens. Und wenn das, was ich für richtig oder wertvoll halte, nicht wertvoll ist, sondern leer ist, wie Salomo das sagt in Prediger, es ist alles Haschen nach Wind, im Hebräischen etwas Leeres, Unbedeutsames, ja, Wind, nichts. Es geht hier um eine Wertachtung und Salomo sagt, was in der Welt unter der Sonne ist, ja, unter der Kuppel des himmlischen Daches. Ja? Was darunter ist und nicht darüber hinaus bezogen ist, nicht auf Gott bezogen ist, wer nur so denkt, am Horizont aufhört, dessen Denken ist leer. Er mag seinen Kopf gefüllt haben mit allerlei Schönem und so weiter. Schöpfung ist schön, aber nicht mit Gott in Relation gebracht, ist es alles leer. Warum leer? Im Blick auf das Ende, als ich ihr Ende sah, dann von dort her kapierte er, bekam er mit, Psalm 73. Vom Ende her gesehen, vom Heute her gesehen, sagt Paulus, ist es oft besser. Wir leiden, die haben es gut. Der Psalmist sagt dasselbe. Wir leiden, die haben es gut. Die sind fett, dick, sagen wir. Die haben es gut. Wenn wir nicht vom Ende her schauen, wenn wir nur vom Horizont her schauen. Insofern ist es leer. Aber Paulus sagt, es ist noch von einem anderen Gesichtspunkt leer. Das wird er gleich sagen. Aber lassen Sie mich das gleich hier zusammenfassen. Vom Ende her ist es leer, aber auch vom anderen Ende her. Das heißt, nicht nur vom Anfang her, sondern wohin es führt. Es führt zum Zugrunde richten. Das heißt, die Lebensweise, die Denkweise dieser Welt führt zu einer entsprechenden Lebensweise und diese Lebensweise richtet das von Gott Geschaffene zugrunde. Lesen wir weiter, damit wir das gleich sehen. Deren Denken, Entschuldigung, in der Leere ihres Denksinnes, deren Denken und Gesinnung verfinstert ist, kein Licht da, das Licht Gottes ist da nicht da, und die dem Leben Gottes entfremdet sind, Gottes Leben ist unser Licht, die dem Leben Gottes entfremdet sind. Warum? Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Und wir müssen Wissen bringen, Wissen über Gott, Licht über Gott. Wir sind das Licht der Welt, haben die Botschaft des Lichtes zu bringen. Wenn wir ihnen dieses Licht vorenthalten, dann bleiben sie, wie sie sind, unwissend und in der Folge leer in ihrem Denken. Wegen der Verhärtung, nicht nur wegen Unwissenheit, sondern dort, wo sie noch etwas Licht hatten, widerstrebten sie dem Licht. Denken Sie an Römer 2, ja? Handeln gegen ihr Besserwissen. Oder Römer 1 sogar. Das, was sie über Gott wussten, das haben sie verachtet und sind immer tiefer und tiefer gegangen. Gott hat sie sich selbst überlassen. Das heißt, das wenige Licht, das sie haben, dagegen haben sie gehandelt und haben sich selbst verhärtet. Wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl von sich taten, wie deutlich beschreibt das doch unsere Umwelt. Ich lese fast nie in der Bildzeitung. Ich kaufe sie natürlich nicht. Aber wenn man in der Bahn reist und man sie sieht, dann guckt man vielleicht auf das erste Blatt oder fragt sich, ob da noch etwas rauszuholen ist. Etwas. Aber ich hatte gerade einmal einen Artikel gesehen, einen kurzen Artikel von einem Mädchen, das beschrieb, wie sie das erfahren hatte mit der Unzucht. Am Anfang, sagt sie, hat es mich noch geplagt. Aber jetzt, sagt sie, macht es mir nichts mehr aus. Sehen Sie? Das Gefühl ist weg. Nicht nur im Gewissen, sondern mit der Zeit hat man nicht einmal Spaß an der Sache selbst. Der Reiz geht verloren. Deshalb geht man zu den Drogen, zu einem anderen Reiz. Deshalb geht man weg zu etwas anderem, wiederum zu etwas anderem. Weil das Gefühl verstumpft. Man hat nicht mehr, es wird langweilig. Ja? Paulus beschreibt das hier. Das Gefühl wird von ihm einem getan. Man wird verhärtet. Die, nachdem sie alles Gefühl von sich taten, also verhärtet wurden, sich selbst der Sinnlichkeit und Ausschweifung hingaben. Sehen Sie, man sucht nach Gefühlen, man bekommt sie nicht und so führt eins zum anderen. Von einem immer tiefer, Römer 1, einen Schritt nach dem anderen. Man gibt sich der Sinnlichkeit, das heißt der Ausschweifung, hin, zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit in Habgier. Keine Sättigung da, nichts macht, stellt mir zufrieden. Man kann hinkommen, wo man will, nichts befriedigt mir. Das ist die Lebensweise, die aus der Denkweise dieser Welt sich ergibt. So soll ein Christ sich nicht verhalten. Philosophie bestimmt Charakter und Lebensweise. Aber so, Vers 20, lerntet ihr Christus nicht. Passen Sie auf, dass Sie hier eine gute Übersetzung haben. Nicht von Christus, nicht über Christus. So lerntet ihr Christus nicht, die Person. So habt ihr Christus nicht kennengelernt. Wir richten uns nicht nach der Welt aus, wir richten uns nach Jesus aus, nach Jesus, den Messias, Jesus Christus. Seine Person, sein Charakter ist mein Maßstab. Christus in mir, Christus vor mir, Christus um mich, Christus in der Geschichte, Christus vor mir in der Ewigkeit. Ich schaue auf ihn und will dorthin kommen, wo er bereits ist. Christus überall. So lerntet ihr Christus nicht. Wann lernt man aber Christus? Das kommt jetzt, Vers 21. Wenn, falls, in dem Fall das, ihr ihn hörtet, nicht von ihm, nicht über ihn, sondern ihn. Der Übersetzer muss vorsichtig sein, nicht verbessern wollen. Es geht um die Person von Christus. In einer Evangelisation mag man einen Evangelisten hören, Paul Höfflin. Die Schrift sagt, man hört Jesus. Paul ist nur ein Mund, ein Sprachrohr. Aber das Wort Gottes kommt von Jesus. Jesus spricht durch den Geist im Gewissen. Jesus will rufen. Ja? Man hört Jesus. Und wenn der Evangelist nicht so spricht, dass man weiß, man ist jetzt mit Jesus konfrontiert, sondern denkt immer noch an den Evangelisten, dann hat der Evangelisten fehlgesprochen. Jeder von uns, und beten Sie dafür, dass wir so sprechen, dass man mit Jesus konfrontiert wird, nicht mit uns. Man soll Jesus hören. Dann lernt man Christus, wenn man ihn hört und jetzt in ihm gelehrt wurde. Dies ist das Zweite. Man lernt Jesus kennen, wenn man ihn hört und seinem Ruf folgt. Und wenn man dann zu Jesus gekommen ist, dann ist man in Christus und lernt weiter. Ja? Man lernt, wenn man das Evangelium kennenlernt. Wenn man dann im Evangelium ist, in der Nachfolge ist, dann lernt man weiter als Nachfolger. Das ist, was Paulus jetzt sagt. Und in ihm gelehrt wurde, das heißt weitergeführt wurde, als ihr in der Nachfolge standet in Christus. Wie ja Wahrheit in Jesus ist, nicht in der Welt, sondern in Jesus ist die Wahrheit. Er ist sie und von ihm kommt sie. Der Apostel Paulus und andere Apostel verkünden diese Wahrheit, die in Jesus ist. Was ist diese Wahrheit und was ist dieses Gelernte? Jetzt kommen drei Infinitive. Ein Infinitiv ist ein Zuwort. Ein Partizip ist ein Endwort, das mit END endet. Denn spielend, singend, wie in Epheser. Ja, die Elberfelder hat diese Wörter oft. Im Deutschen sind sie holprig, ja. Das Griechische gebraucht sie oft. Das sind die Partizipien. Hier haben wir ein Infinitiv von der Grammatik her definiert. Das heißt, zulaufen, zustudieren, zuhelfen und so weiter. Das sind Infinitive. Was hat man gelernt? Dreierlei hat man gelernt. Das, was in Vers 22 erwähnt wird, das, was in 23 erwähnt wird und was in 24 erwähnt wird. Erstens, sie hatten gelernt, als sie Christus lernten und in ihm gelehrt wurden, hatten sie gelernt, abzulegen. Zweitens, Vers 23, sie hatten gelernt, von Jesus erneuert zu werden. Und drittens, Vers 24, sie hatten gelernt, anzuziehen. Diese zwei, das erste und das dritte, das sind Vorgänge, die an zwei Stellen geschehen. Ich sage dir zusammenfassend, ich habe nicht die Zeit, das weiter auszuführen, aber damit Sie das wissen. Das geschieht bei der Bekehrung und in der Nachfolge, an beiden Stellen. Zieht man aus und an. Man zieht das alte Wesen aus und das neue Wesen zieht man an. Jetzt muss ich an dieser Stelle doch etwas erklären. Das ist sehr wichtig. Und das ist der alte Mensch. Lassen Sie mich beim Neuen beginnen. Dann ist es etwas leichter. Es gibt, ich glaube, etwa vier Arten von Menschen in diesem Zusammenhang. Der neue Mensch ist Christus. 1. Korinther 15 gegenüber Adam. Adam ist der Alte, das heißt der Erste der ersten Menschheit, und Christus ist der Neue, der Zweite, der Anfang der neuen Menschheit. Dann gibt es den neuen Menschen als neue Menschheit. Die Menschheit, die von Adam herkommt, ist der alte Mensch. Die Menschheit, die von Christus herkommt, ist der neue Mensch, sprich Gemeinde. Epheser 2 dürfte Vers 15 sein. 15 oder 16. Hat einen neuen Menschen geschaffen. Das ist die Gemeinde, die aus Israeliten und Heiden besteht. Der dritte, ein dritter neuer Mensch, ist der individuelle Christ. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, dann ist er ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Ja. Wir als Gemeinde sind ein Mensch, das heißt eine Menschheit, und der einzelne Christ ist ein neues Geschöpf, ein neuer Mensch, weil er wiedergeboren ist. Und dann gibt es einen vierten neuen Menschen, eine Art von neuen Menschen, und das ist die Lebensweise des Christen. Lebensweise, der Charakter. Das wird auch Mensch genannt. Das ist für uns ungewohnt, aber wir müssen uns jetzt nach der Formulierung der Schrift richten und uns daran gewöhnen. Das ist das Wesen, das soll man anziehen. Das heißt, man soll liebend werden, man soll heilig werden, man soll barmherzig werden, man soll Gutes tun und so weiter. Wie Jesus werden in seinem Wesen. Das wird man bei der Wiedergeburt. Deshalb anziehen bei der Wiedergeburt. Aber das geschieht auch in der Nachfolge. Das heißt, das Kind, der neue Mensch, wird geboren in der Neugeburt, aber er nimmt weiter Gestalt an, wenn er wächst. Dazu gehört ständiges Anziehen der Tugenden von Jesus. 2. Petrus, 1. Petrus 2, Vers 9. Die Tugenden dessen, der uns gerufen hat, ja, seine Art und Weise. Wir müssen so werden wie Jesus. Das muss ständig erneuert angezogen werden, ganz bewusst. Ist so geworden in der Wiedergeburt, muss aber wachsen. So. Jetzt kommen wir zum Alten. Parallel zu dem alten, zu dem neuen Menschen Christus ist der alte Mensch Adam. 1. Korinther 15. Die alte Menschheit, entsprechend der neuen Menschheit. Das ist die Menschheit, die von Adam herkommt. Die nicht wiedergeborene Menschheit, die natürliche Menschheit, ist die alte Menschheit. Der alte Mensch ist der Nicht-Christ. Er ist noch nicht wiedergeboren, er gehört noch zur alten Menschheit. Und, viertens, seine Lebensweise. Die Lebensweise des nicht bekehrten Menschen, die aber auch ein Bekehrter haben kann, an Stellen, ja? Das heißt, in der Umkehr höre ich auf zu leben wie ein alter Mensch, wie ein Mensch in der alten Menschheit, aber doch nicht für immer, doch nicht ganz. Ich muss also wachsen in der Heiligung. Ich muss nicht nur angezogen haben, das Wesen von Jesus, sondern ich muss abgelegt haben, abgezogen haben. Ich muss nicht nur immer ständig neu anziehen, sondern ich muss auch ständig ablegen, das Alte. Ich habe, weil das die Tendenz zur Sünde bei mir ist, noch Gewohnheiten kommen mit und so weiter, die müssen entdeckt werden. Ich muss immer wieder das Bild von Jesus vor Augen haben, sodass ich messen kann, aha, da ist der Sohn, ich bin aber so, ja, gut, ablegen. Anziehen, ablegen, in der Wiedergeburt, aber auch in der Nachfolge. Jetzt, glaube ich, können wir wieder lesen. Vers 22. Sie wurden gelehrt, abzulegen in Betreff des früheren Betragens. Sehen Sie? Den alten Menschen. In Betreff des früheren Betragens. So wie ich mich früher betragen habe, so soll ich mich nicht mehr betragen. Oder so wie Menschen, die noch zu jenen Leuten gehören, Vers 17, so soll ich es nicht machen. Es muss anders sein. In Betreff des früheren Betragens, den alten Menschen abzulegen, welcher darin begriffen ist, zugrunde zu gehen. Da haben wir es. Ja, wirklich. Das stimmt. Aus dem Munde von Säuglingen kommt die Betonung. Zugrunde zu gehen. Menschen, die nicht für Jesus leben, richten sich im Grunde zugrunde. Was bestimmt ist durch die trügenden Begierden. Sie leben nach ihren Wünschen, nach ihren Verlangen. Und diese betrügen sie, füllen nicht die letzte Lücke in ihren, das letzte Leere in ihrem Herzen. Augustin sagt, wir haben eine Leere, ein Vakuum in unserem Herzen, das trägt die Form von Gott. Und niemand als er kann dieses Vakuum füllen. Es hat das ist ein Gefäß und sieht genauso aus wie Gott. Und der fehlt dort, der passt dort hinein. Und wenn Jesus hineinkommt, dann ist es gefüllt. Dann ist die Lücke gefüllt. Dann ist man zufrieden. Aber wenn man nicht Jesus im Leben hat, dann bleibt man leer. Man sucht bei den verschiedenen Quellen, Jeremia 2, ja, aus den zerbrochenen Brunnen und liefern höchstens bitteres Wasser. Sie trügen und dann richtet es einen zugrunde. Man kommt nicht weiter. Das Ende ist der Tod, sagt der Sprücheschreiber. Es gefällt manchmal in einem einen Weg wohl, aber das Ende davon ist der Tod. Das dürfte Sprüche 14, Vers 12 sein, ich weiß nicht genau, damit Sie es haben. Durch die betrügenden Begierden, aber, Vers 23, erneuert zu werden. Der alte Mensch, der richtet sich zugrunde, wird noch älter. Aber der neue Mensch, der darf erneuert werden. Er ist nicht vollkommen, er ist im Wachstum begriffen, er wird aber neuer, er ist immer wieder neu. Erneuert zu werden vom Geiste, das heißt von eurem Denksinn her. Jetzt muss ich vielleicht etwas erklären, wieder, was die Sprache betrifft. Wir haben in der griechischen Sprache den berühmten zweiten Fall, genau wie im Deutschen. Aber im Deutschen ist er nicht so berühmt, das heißt nicht so wichtig. Wir haben ja im Deutschen die vier Fälle, der ist dem, im Männlichen und so weiter, die, im Weiblichen und im Griechischen genauso. Aber der zweite Fall, der Genitiv, der Westfall, der ist sehr vielfältig und wird sehr oft gebraucht und manchmal wie wir den Westfall gebrauchen, aber manchmal auch, wie wir den Wehenfall gebrauchen, im vierten. Manchmal meint er, das heißt. Wie und, manchmal. Wir haben auch das im Deutschen, nur fehlen mir jetzt die Beispiele, wo der zweite Fall gebraucht wird, um zweierlei parallel aufzustellen. Dies ist das. Ich kann jetzt an kein Beispiel denken. Aber auf jeden Fall scheint es, als ob wir das hier haben. Wie steht es bei Luther? Vers 23.
Erneuert euch auf einen Geist eures Gemüts.
im Geist eures Gemüts. Das Wort für Gemüt, das, was hier Gemüt heißt, ist dieses Wort für Vernunft oder Verstand oder Denksinn. Ja? Aber da haben wir eures Gemüts, das heißt, das ist der Westphal. Das heißt nicht notwendigerweise, dass das Gemüt dem Geist gehört. Der Geist dem Gemüt gehört, Geist des Gemüts. Sondern kann heißen, dass es sich hier um ein Gemüt handelt oder ein Denken, das dem Geist gehört. Oder anders, wenn ich Geist sage, meine ich noch spezieller Gemüt oder Denken. Das heißt, im Klartext, Paulus sagt, ihr habt gelernt, erneuert zu werden im Geiste. Das heißt, in eurem inneren Menschen. Besonders an der Stelle, in diesem Raum, beim Denken. Speziell beim Denken. Im inneren Menschen muss man immer wieder erneuert werden. 2. Korinther 4, Vers 16. Wenn der äußere Mensch auch zugrunde geht, so kann doch der innere Tag für Tag erneuert werden. Er ist nicht abhängig vom Äußeren. Halleluja, wunderbar. Ja. Der Äußere mag zugrunde gehen, mag Unfälle erleben, aber der Innere kann frisch bleiben. Paulus kann gesteinigt werden, aber er sagt zu Timotheus, ich wurde gerettet. Mein Glaube wurde gerettet, meine Liebe wurde gerettet, meine innere Gesundheit wurde gerettet, als mein Leib nicht bewahrt gerettet wurde. Ja. Dann wurde der innere Mensch bewahrt, gerettet. Heil blieb er. Das ist möglich. Aber ganz besonders muss das sein, wenn wir heilig leben wollen und nicht wie die Heiden, nicht wie die Unbekehrten, wenn das Denken erneuert wird. Parallel zu Römer 12, das ist derselbe Gedanke hier. Der muss erneuert werden. Wie wird Denken erneuert? Durch Inhalte. Durch Inhalte. Philipper 4, Vers 8. Wir gehen zurück zu heute Morgen. Zu Jesus. Schaut auf Jesus. Da wird das Denken erneuert.
Man ist, was man ist. Man ist, IST, was man I, scharfes ST. Woran das Denken sich nähert. Und wir nähern uns durch das Hinschauen an Jesus. Wir nähern uns an ihn, wir schauen auf ihn. Und werden gesättigt. Und dann wird das Denken so, wie Jesus ist. Dann lernen wir zu denken, wie er denkt. Wir hören auf ihn. Wir lernen ihn in seinem Wort. 2. Korinther 4, Vers 4. Im Evangelium, im Wort Gottes, da sehen wir ihn. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Kolosser 2, Vers 16. Dann lernen wir es. Dann wird das Denken erneuert, wenn es wie Jesu denken wird. Und dann wird der Geist erneuert, der ganze innere Mensch. Und wenn wir, Römer 12, Vers 1, unseren Leib dem Herrn hingebracht hat, dann gehorcht er mir. Junge, jetzt kommst mit. Jetzt stehst du auf. Jetzt tust du dies. Jetzt liest du die Bibel. Hände, jetzt her. Halte die Bibel für mich. Meine Augen müssen jetzt schauen. Augen, jetzt gehorchst du mir. Du schaust nicht dahin, du schaust jetzt hier hin. Sehen Sie? Römer 6, Vers 19 dürfte es sein. Die Glieder dem Herrn zur Verfügung stellen. Erst der ganze Leib Gott zur Verfügung gestellt, dann die einzelnen Glieder Gott zur Verfügung gestellt. Sie sind ja nicht bekehrt, die tun das nicht freiwillig. Meine Hände sind nicht bekehrt, mein innerer Mensch ist bekehrt, wiedergeboren, aber nicht meine Augen, nicht meine Hände, nicht meine Ohren. Die muss ich hernehmen mit Gewalt. So, sagt Paulus, ich boxe den Leib. Jetzt kommst du, Junge. Ja, das müssen wir. Ja, aber ich bin so müde. Bitte aufwachen. Bisschen kaltes Wasser. Bisschen Kaffee. Ja. Jetzt der erneuerte Geist, der will. Der Geist ist willig, sagt Jesus. Das Fleisch ist immer schwach. Und jetzt nimmt der Geist den Körper und sagt, du gehörst Jesus, du gehörst mir und du gehörst nicht der Welt und jetzt spurst du. Und jetzt werden wir einmal mit diesem vergänglichen alten Leib, jetzt werden wir mal dem Herrn dienen. Und dann greift der Herr zu und sagt, gut, das gefällt mir. Das ist gut. Das ist vollkommen. Mit diesem unvollkommenen Menschen leisten wir in den Augen des Herrn einen vollkommenen Dienst. Das heißt, er ist lieblich in seiner Nase. Ein lieblicher Geruch. Er braucht nicht vollkommen sein. Wir stottern, wir haben Angst, wie Paulus, wenn er nach Korinth geht. Aber es ist in der Kraft des Geistes. Widerspruch, ja? Der Paulus zittert, wenn er nach Korinth kommt. Er ist schwach, sagt er. Aber er sagt dennoch in der Kraft des Geistes. Weil der Heilige Geist tätig sein kann in einem erneuerten Geist, der seinen Leib mitnimmt und als Dienst, als Werkzeug benutzt. Dann kann man leben, dann kann man gehorsam sein, dann kann man Selbstzucht ausüben, dann muss man nicht zu jedem Bild hinschauen beim Kiosk, dann muss man nicht alles lesen in der Zeitschrift und so weiter und so weiter. Ja? Dann kann man rein bleiben, dann muss man nicht sündigen, dann kann es Sieg geben, dann können die Tugenden, die vom Geist her bestimmt sind oder gewirkt werden, sich entfalten als Frucht des Geistes. Vers 23 noch einmal. Aber erneuert zu werden vom Geiste, das heißt von eurem Denksinn her, und den neuen Menschen anzuziehen, dann kann man anziehen, der nach Gott geschaffen wurde. Sehen Sie, man zieht an, was schon da ist. Der Mensch ist schon da, der Neue. Ich muss ihn nur noch anziehen gleichsam. Der nach Gott geschaffen wurde in Gerechtigkeit und Heiligkeit, nicht in Ansinnlichkeit und Ausschweifung. Der letzte Teil ist schwer zu übersetzen. Es ist nicht genau klar, es ist nicht ganz klar, wie das mit der Wahrheit zu sagen ist. Es ist möglich, dass es sich auf die Heiligkeit nur bezieht, vielleicht auch auf Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ob es ein drittes ist, bezweifle ich. Wie heißt es bei Menge?
Da gibt es zwei Möglichkeiten an. Einmal geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit, und dann die andere Lesart in Gerechtigkeit, Reinheit und Wahrheit.
Aha, er nimmt beides, glaube ich, für möglich. Also Gerechtigkeit und Heiligkeit, die aus der Wahrheit kommt oder kommen, je nachdem. Oder Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit. Aber wahrscheinlich gehört Wahrheit als Adjektiv zu entweder beiden, Gerechtigkeit und Heiligkeit, oder nur zu Heiligkeit. Das heißt, es geht um wahrhaftige Heiligkeit mindestens. Aber möglicher, wie bitte?
Heiligkeit der Wahrheit steht hier.
Heiligkeit der Wahrheit.
Heiligkeit der Wahrheit.
Ja, das heißt wahre Heiligkeit, soll das heißen. Ja. Heiligkeit der Wahrheit, das heißt wahrhaftige Heiligkeit. So sieht das aus, wenn das Denken erneuert wird. Vielleicht kann ich noch anschneiden, das letzte Thema, das wir morgen betrachten wollen, bevor wir abschließen. Ein fünftes Kennzeichen, ein weiteres Kennzeichen geistlicher Gesundheit ist das Dabeisein mit ganzem Herzen. Ich habe gesagt, dass diese Kennzeichen etwas überlappen. Sie sind miteinander verwandt. Und dieses mit ganzem Herzen dabei sein, das haben wir ja schon gesehen, dass das so ist. Nur wollte ich das jetzt noch besonders betonen. Das heißt, ein Christ darf nicht halbherzig sein. Und jetzt muss ich wieder um Auskunft fragen, weil ich immer noch am Lernen bin bei der guten deutschen Sprache. Kennt man hier und dort den Ausdruck Halbherzigkeit? Das kennt man. Kennt man den Ausdruck Ganzherzigkeit? Eben, das hatte ich gedacht. In meinem Ohr schien mir das fremd zu sein. Von ganzem Herzen, das kennt man. Aber Ganzherzigkeit kennt man wohl nicht. Halbherzigkeit meinte ich schon gehört zu haben. Das war mir nicht unvertraut. Deshalb sage ich beides, man muss mit ganzem Herzen, nicht nur von ganzem Herzen, sondern mit dem ganzen Herzen dabei sein. Oder umgekehrt, man darf nicht halbherzig sein. Und die Schrift hat eine ganze Menge zu sagen über das Herz, das heißt über das Dabeisein von ganzem Wesen. Und es gibt Ausdrücke darüber. Ich weiß nicht, wie weit ich morgen komme, wahrscheinlich nicht bis zum zweiten, denn das erste ist etwas länger. im ersten Teil des Besprechens dieser Seite möchte ich verschiedene Begriffe besprechen, die das zum Ausdruck bringen, dass man von ganzem Herzen dabei sein sollte als Christ und nicht halbherzig sein sollte. Vielleicht könnten wir in dieser Freizeit sogar ein neues deutsches Wort bilden, Ganzherzigkeit. Darum geht es, ja. Und es gibt verschiedene Begriffe, die das zum Ausdruck bringen. Am Schluss hätte ich gern auch die Grenzen des Einsatzes besprochen. Vielleicht kann ich das überhaupt vorwegnehmen, wenn wir nicht fertig werden mit dem ersten, damit es doch ergänzt wird. Denn wenn wir betonen, man muss mit ganzem Herzen dabei sein, dann kann man leicht extrem werden. Man muss auch die Grenzen kennen im Leben, ja. Sonst kann das zu weit gehen. Ich habe das einmal erlebt, als ich in einer gewissen Freizeit, das war in der Schweiz, ich hatte das griechische Wort für Geduld oder Ausdauer, genauer, besprochen. Und das heißt Hypomone, das ist ein Wort, Hypomone. Hypo heißt darunter, Mone heißt bleiben, bleibt in mir. Das ist das Wort, das Jesus darin gebraucht, dieses eigentliche Stammwort. Und das Vorwort oder die Vorsilbe ist Hypo. Und das heißt also, darunter bleiben. Geduld zu haben oder Ausdauer zu haben, heißt, unter der Last zu bleiben oder unter dem Angriff zu bleiben. Das hatte ich nun betont. Und jetzt kommt eine Dame in die Aussprache, ins Gespräch mit mir und erzählt mir ihre Not. Und dann habe ich gesehen, du bist einseitig gewesen, du hast einseitig gesprochen. Hätte ich das gewusst, dass es solche schweren Nöte unter jungen Menschen geben kann, dann hätte ich anders gesprochen. Denn für sie galt es wahrscheinlich nicht, darunter bleiben müssen. Es gibt Fluchtmöglichkeiten. Jesus spricht davon, die Bibel spricht davon. Es gibt Situationen, da müssen wir nicht darunter bleiben. Es muss ausgeglichen werden, ja? Das hatte ich vergessen. Also dieses Mal möchte ich das doch hinzufügen. Aber das war nur, um den Appetit zu wecken. Davon wollen wir morgen, bevor wir nach Hause gehen, bevor wir auseinandergehen, sprechen. Aber zuerst wollen wir vom Einsatz sprechen. Das heißt, welche Ausdrücke gebraucht das Wort, um uns deutlich zu machen, dass man von ganzem Herzen bei Jesus bleiben soll und sein soll und tätig sein soll. Das erste wird die Wachsamkeit sein. Das nächste wird das Laufen sein. Der Begriff des Laufens, des Jagens, des Schnellseins. Jetzt könnten wir hier abbrechen für heute Abend, wenn Sie anschließend noch unter sich Gespräche führen möchten, oder mit mir darf es auch sein, dann können wir das noch tun. Ich glaube, ich sollte noch etwas ergänzen, kurz, wenn Sie einen Moment haben, in Bezug auf den alten Menschen. Es kommen immer wieder so viele Fragen desbezüglich, dass es vielleicht gut wäre, das gleich zu ergänzen, während das Eisen noch warm ist. Römer 6. Römer 6. Vers 6 ist es wohl. Wissen wir doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Dieser alte Mensch ist die alte Menschheit. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15 ist einer für alle gestorben, dann sind sie alle gestorben. Christus ist für die ganze Menschheit gestorben und juristisch vor Gott ist die ganze Menschheit, die alte von Adam her, gekreuzigt am Kreuz. Aber somit auch ich. Paulus sagt, ich bin der Welt gekreuzigt. Ich wurde dort gekreuzigt. Der einzelne alte Mensch, der einzelne Mensch ist dort gekreuzigt worden. Aber wenn die alte Menschheit und der einzelne Mensch der alten Menschheit gekreuzigt wurde am Kreuz durch die Stellvertretung, dann ist auch das alte Wesen dahin. Denn Christus hat unsere Sünde ans Kreuz genommen. Und in diesem Sinne ist auch für Paulus die alte Lebensweise dahin. Wie sollten wir jetzt in dem leben wollen? Ja? Der alte Mensch ist also am Kreuz gestorben, weil die alte Menschheit, die alten Menschen dort gekreuzigt wurden. In dem Sinne, nicht ein zweiter schizophrenartiger Mensch bei mir, ja? Das geht nicht, dann wird es schwierig mit der Heiligung. Aber aufgrund davon, dass ich am Kreuz starb, kann ich heute diesen Sieg in Anspruch nehmen. Es gibt noch eine zweite Stelle, Galater 5. Galater 5. Wo ist das jetzt? 24? Also, ich bin im falschen Kapitel. Welche aber Christus angehören, die kreuzigten das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden. Vergangenheitsform. Aussageform, Erzählsatz, nicht Befehlsatz. Nicht die Kreuzigen oder Sonnenkreuzigen, sondern die Kreuzigten. Dieses Mal nicht am Kreuz, sondern aufgrund dessen in der Bekehrung. Das heißt, in der Bekehrung nahm ich den Gekreuzigten für mich an und somit betrachtete ich mich selbst auf meine Begierden als dahin. Sie waren am Kreuz auch gedeckt, dem Blut Jesu, dort getilgt. Aufgrund davon bin ich nicht mehr verpflichtet, dem alten Menschen zu leben und kann durch die Kraft des Heiligen Geistes Sieg haben. Aber Sieg muss erst theologisch oder lehrmäßig wissen, ich bin gekreuzigt worden und aufgrund davon gibt mir Gott Kraft, jetzt Sieg zu haben. Also dieses nur noch zur Ergänzung zu erklären, was den alten Menschen in Bezug auf die Kreuzigung, was das Kreuzigen des alten Menschen ist oder was es da auf sich hat. Vielen Dank.